Frau Kössler ist Koordinatorin des mobilen Palliativteams Baden und zweite Vizepräsidentin der österreichischen Palliativgesellschaft. Und sie wird uns über das Sterben zu Hause und den Herausforderungen, die sich daraus ergeben, etwas berichten. Bitte.
Ist schon da. Ja, von meiner Seite, grüß Gott. Ich stehe jetzt vor der Herausforderung, in 15 Minuten, ohne in irgendwelchen Plattitüden zu versinken, die Herausforderungen für mobile Palliativteams darzustellen. Ich werde mich deshalb, Sie sehen hinten Angehörige stehen auch, meine Nachrednerin, die eigentlich Vorrednerin gewesen wäre, denke ich, wird das in hervorragender Weise abbilden, wie wunderbar und wirklich eine gewisse Demut gebietend Angehörige in diesen palliativen Situationen mitbeteiligt sind. Ich werde mich jetzt einmal ans gute Sterben wenden. Wir haben Allerheiligen hinter uns und wie jedes Jahr taucht dann in den Medien überall auf, wie wir heute schon gehört haben, ungefähr 80% der Menschen wünschen sich zu Hause zu sterben. Könnte man also sagen, ein hoher Prozentsatz verbindet gutes Sterben mit Zuhause. Wir haben heute auch schon gehört, dass das im Endeffekt dann nur in etwa 26% der Menschen sind, die das schaffen, in städtischen Bereichen noch weniger. Wie schaut das jetzt bei Tumorpatienten aus, die immerhin um die 80% der Patienten ausmachen, die wir in unseren mobilen Palliativteams betreuen? Bei Tumorpatienten ist es noch einmal ein bisschen weniger. Österreichweit waren es 2015 weniger als 24% und im städtischen Bereich unter 11%. Wenn wir das jetzt an einem Anspruch von 80 messen wollen, müsste man eigentlich sagen, ich glaube, da wären wir uns einig, das ist ein erbärmliches Ergebnis. Schauen wir mal international an, was wollen Schwerstkranke? Wenn wir wirklich die Schwerstkranken befragen, nicht alle, die noch gesund sind. An erster Stelle hat Steinhauser 2001 festgestellt, steht da eigentlich die Diskussion persönlicher Ängste und ich würde meinen, das wird nicht mit der Diskussion aufhören, sondern da wird es auch Antworten und Trost für persönliche Ängste geben müssen. Und erst an dritter Stelle von 4 Parametern kommt dann die Kontrolle über den Sterbeort. Eine sehr große Studie von Heland et al. 2006 hat gesagt, an allererster Stelle ist Trust and Confidence, nicht in Gott, wie man vielleicht meinen möchte, sondern in die Götter in Weiß, in die behandelnden Ärzte. An sechster Stelle von 28 Parametern kommt dann, dass es vorbereitet sein soll, wie man nach Hause geht. Und erst an der 24. von 28 Stellen kommt, dass sie den Sterbeort wirklich bestimmen möchten. Und da stellt sich dann schon die Frage, wenn wir auch noch eine laufende Studie von Heimerl et al. Für Österreich, die im Sommer 2018 kommen wird, wo die vorläufige Hauptaussage die ist, dass wieder Schwerstkranke befragt, soziale Beziehungen und das Sorgenetzwerk gestützt werden sollen, aber im öffentlichen Diskurs immer der reine Sterbeort im Mittelpunkt steht, ob wir uns da nicht einfach die falschen Fragen stellen und ob wir nicht uns selber jetzt in den mobilen Teams uns einen unnötigen Druck machen, jetzt wirklich das Zuhause-Sein um jeden Preis zu befördern. Schauen wir uns den öffentlichen Auftrag an. ÖBIG Palliativversorgung 2014. Mobile Palliativteams sollen unter vielen anderen als Hauptaufgabe die Symptome so lindern, dass ein Zuhausebleiben ermöglicht wird oder ein vom Krankenhaus nach Hause kommen ermöglicht werden soll. Das in erster Linie durch eine Beratung der Professionellen in der Primärversorgung, erst in zweiter Linie der Betroffenen, was schon eine der Herausforderungen für uns mobile Palliativteams ist, weil wir können vielleicht bei Einzelinterventionen eine Beratung im sekundären Bereich geben, wenn es um rein technische Dinge geht, aber ohne einen Patienten zu kennen, nur die Primärversorger zu beraten, ist etwas schwierig. Schauen wir uns an, wer diese Betroffenen sind. Es heißt, 80% sind Menschen, die in einfachen Situationen versterben, die in von Hospizteams, von den mobilen, die nehme ich schon hinüber, weil wir heute ja schon gehört haben, es wird nicht nur das Alter verdrängt, sondern mit dem, dass wir das Alter verdrängen, ist dann der Tod selbst oft bei 97-Jährigen vielleicht schon eine Überraschung und gehört begleitet. Was tun wir jetzt aber, wenn es um Patienten geht, die unter massivsten Atemnotattacken leiden, die an exulzerierenden Tumorwunden leiden, wo Mütter und Väter unversorgte Kinder zurücklassen müssen und sonstige wirkliche psychosoziale Katastrophen. Da kommen dann mobile Palliativteams, die spezialisierten Teams dazu und für diese restlichen in etwa international gedacht 20% werden wir eigentlich gedacht. Das heißt, wir müssen, wenn wir eine Betreuung beginnen, einmal den Auftrag klären. Und das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, denn die Gesellschaft weiß, es gibt Hospize, es gibt Hospizbewegungen und Palliativstationen. Das ist für sie eine Absicherung. Wir können mit einem wohligen Grauen immer so um Allerheiligen herum ein bisschen etwas über Tod und Sterben lesen und den Rest des Jahres schieben wir es dann wieder weg. Das heißt, wir können das Sterben durch die Spezialisierung vielleicht noch ein bisschen besser verdrängen. Was möchten die Krankenhäuser von uns? Krankenhäuser sind gedrängt, Belegzeiten zu kürzen. Das kann es nicht sein. Sie sind auch deshalb teilweise sehr interessiert an unseren Interventionen, weil sie ein Sterbender, die Struktur, die Abläufe in einer Institution wie einem Krankenhaus stört, weil er kostet Zeit, gerade aus dem Grund, weil er keine Zeit mehr hat. Das heißt, wir erleben es immer öfter, dass sogenannte Hospitals at Home errichtet werden, wo wir wirklich Menschen mit Maximaltherapien nach Hause bekommen, wo wir dann überlegen sollten, wie und was wir absetzen. Dann die Primärversorger, Hauskrankenpflege und Hausärzte. Da geht es um Symptomkontrolle, da geht es um ethische Entscheidungen, ob eine Ernährung, ob eine Therapie fortgesetzt werden soll, ob es doch noch zu einer Krankenhauseinweisung kommen soll oder nicht. Es geht um Einschulungen. Denken wir jetzt wieder an das Hospital at Home zurück. Aber der niedergelassene Bereich ist ein Bereich der Mängel, und zwar vor allem des Zeitmangels, der besonders in Urlaubs- und Zeiten und zu Wochenenden auftritt. Und dann, das können wir auch nicht ersetzen und ausgleichen. Dafür sind wir auch nicht gedacht, diese Strukturdefizite auszugleichen. Und parallel dazu mit diesem Zeitmangel beobachte ich auch immer mehr so, es kommen oft so Ansprüche, ich glaube, es ist jemand im Sterben, sollte man nicht mit Vendal sicherheitshalber so in Richtung Happy Dying sichern wir uns ab, lieber ganz auf der sicheren jemanden, der keine Schmerzen hat, keine Atemnot hat, Morphine geben, weil wir wollen einen glücklichen, einen tröstlichen Abschied haben, wozu die Frage ist, ob da die Medizin geeignet ist. Was ist also eine Herausforderung? Wir müssen einmal klären, wer will denn überhaupt, dass zu Hause geblieben und gestorben wird? Wenn es die Betroffenen wollen, müssen wir uns auch noch einmal klar sein, für die Betroffenen ist es immer eine Ausnahmesituation. Auch für die 80%, die nach unseren Vorgaben in eine normale und einfache Sterbesituation fallen. Und auch die wünschen sich dann eigentlich Spezialisten und glauben, da eine gewisse Sicherheit zu bekommen. In den Begleitungen, die wirkliche Palliativbegleitungen nach den Vorgaben sind, geht es anfangs sehr oft noch um Leben verlängern, um Leiden zu verhindern und vorausschauend abzumildern. Und dann aber auch um diesen Punkt, oft nach jahrelangem nach jahrelanger Erkrankung das Sterben zu erkennen. Und da ist jetzt wieder dieser Happy Dying-Prozess. Wenn dann einmal das gesamte Umfeld das anerkannt hat, dann soll es jetzt aber doch eigentlich schnell gehen. Also so 1 bis 3 Tage sind gut verkraftbar. Wenn sich so ein Sterbeprozess über länger hinzieht, ist er ohne Unterstützung emotional für alle Angehörigen extrem belastend. Und da sind sicher Tendenzen da, wie auch Dr. Weichsel schon ausgeführt hat, wo man einfach aufpassen muss, was für Ansprüche an uns herangetragen werden. Der Sicherheitsaspekt wieder, ist, muss das Umfeld einfach eine Sicherheit haben, Leiden nicht zu übersehen und nicht Leiden herauszufordern. Eine weitere Schwierigkeit für uns ist aber oft, dass wir auch Menschen haben und das sind die, glaube ich, die so ein bisschen in Richtung der Menschen fallen, wie Professor Kronemeyer gemeint hat, die einfach ihre Intimität und ihre Ruhe haben wollen und die mit Gelassenheit abwarten wollen, was passiert. Und auch das ist für uns auszuhalten, wenn wir aus unserer Sicht glauben, zu wissen, wie es besser sein wird. Das heißt, viele kommen dann erst, wenn sie Hilfe in Krisen oder in Notfällen brauchen, und dann kommen wir in den nächsten Konflikt, weil wir sind keine Notfallteams und als Notfallteams nicht gedacht. Beim Advanced Care Planning, wo ich gerade sehe, dass ich da ein N vergessen habe, habe ich schon gesagt, es kommt da wirklich um einen laufenden Kommunikationsprozess an. Es kommt darauf, dass auf die Erkrankungsform und auf das Umfeld abgestimmte Bedarfserhebungen da sind. Wir brauchen eine vorausschauende Palliativplanung, aber nicht in dem Sinn, dass wir den Patienten permanent vor Entscheidungen stellen, die er nicht stellen kann, sondern wir haben den Auftrag zu beobachten, in welche Richtung sich etwas entwickelt, weil typischerweise hören Menschen an einem Freitagnachmittag irgendwie auf, ihre Schmerzmedikation schlucken zu können. Und wenn wir die Anzeichen vorher nicht gesehen haben, kommen diese Menschen übers Wochenende in eine massive Schmerz- und Krisensituation. Und dann muss im Vorhinein schon klar sein und auch die Medikation da sein und auch Angehörige eingeschult sein, um, wenn Schlucken nicht mehr möglich ist, diese Therapie fortzuführen. Auch das ist Advanced Care Planning. Das ist auch eine Orientierung für die Primärversorger. Und dann brauchen wir in Krankheitsfällen, wo Massenblutungen, wo eine Atemnot, wo Schmerzspitzen vorherbar sind, auch Krisenpläne. Und da ist es einfach unglaublich schwierig herauszufinden, wann ist die richtige Zeit, das anzusprechen, ohne Ängste erst zu erzeugen. Sehr oft ist die Frage, wovor fürchten Sie sich am meisten? Eigentlich die meisten Erkrankten haben schon im Hinterkopf und wissen es genau und trauen sich es ihrerseits von selber nicht ansprechen. Und die meisten sind dann sehr froh, wenn sie wissen, im Fall des Falles, dass diese Atemnot auftritt, gibt es diese und jene Therapie und sie wissen im Umfeld, wie darauf eingegangen werden kann. Ganz kurz zur Vernetzung. Das ist nur ein Bruchteil von dem, mit dem wir vernetzen, wenn wir einen Patienten begleiten. Noch haben wir den Luxus der Zeit, müssen uns aber auch klar sein, dass das oft auch ein bisschen ein Konkurrenzdenken, vielleicht aus einem voll begreiflichen Neid hervorruft, weil wir sind dann die Gescheiten, die kommen und eine Stunde Zeit haben, etwas zu besprechen und die Hauskrankenpflege, der Hausarzt mit dem Zeitdruck, den sie immer haben, sind dann plötzlich außen vor. Selbst wenn wir alle Partner bereit haben, ist dann die Herausforderung da. Wir müssen Kommunikationswege und Dokumentationswege finden. Und wenn wir 50 Patienten in der Betreuung haben, sind das 50 verschiedene Kommunikationswege, 50 verschiedene Dokumentationswege, auf welchem Art und auf welche Weise es geht. Und da muss man wirklich schauen, dass man nicht in einen Bürokratie-Dschungel verfällt, aber trotzdem alle wichtigen Regelungen einhält. Ja, was sind die Anforderungen ans Personal? Natürlich sollten wir alle fachlich bestens ausgebildet werden und persönlich. Ich möchte jetzt aber als besondere Herausforderung einmal eines nicht verschweigen. Frau Albrecht hat das so schön ausgedrückt, wie der ideale Mitarbeiter gestaltet sein soll. Er soll flexibel bezüglich seiner Arbeitsbereitschaft und Auslastung sein und ein tolerantes Umfeld haben für fluktuierende Arbeitszeit. Und da muss ich mich dann schon langsam fragen, dass wahrscheinlich die Resilienz für suboptimale Situationen möglicherweise nicht nur auf die Patientenbetreuung bedacht ist, sondern auch auf die eigene Lebenssituationen der in mobilen Palliativteams arbeitenden Schwestern, überwiegend Schwestern, aber auch Ärzten, auch Sozialarbeitern, weil wir müssen nicht nur bereit für Teilzeit sein, wir müssen uns das leisten können. Wir müssen Bereitschaftsdienste leisten, wo das private Auto sehr oft blockiert ist das ganze Wochenende, wenn Kinder zu Hause sind, wo man eine Kinderbetreuung jederzeit vor Ort haben muss, falls eine Ausfahrt da ist. Und in meinem Bereich bekommt man dann für einen Samstag von 8 bis 20 Uhr 15 Euro brutto, aber an Sonn- und Feiertagen immerhin 21,12 Euro. Ich lasse das mal so stehen. Ganz kurz noch, es ist da heute sehr viel schon dazu gesagt worden, zur gesellschaftlichen Entwicklung und was sich da an Herausforderungen möglicherweise für uns ergeben wird. Wir haben über die Ökonomisierung gehört. So sehr ich es mir wünsche, dass die mobilen Palliativteams in die Regelfinanzierung kommen, wenn ich mir anschaue, was in Deutschland mit der SAPV gerade dadurch passiert ist, dann wünsche ich mir es wieder nicht. Wir müssen wirklich aufpassen, dass diese Intensivversorgung im Krankenhaus zu Hause nicht überhand nimmt und dass es dann erst wieder in eine Verbannung des Sterbens in Spezialisierungen hineinkommt. Wir müssen aufpassen, dass unser Kontrollwahn, den wir unser ganzes Leben hindurch meinen haben zu müssen, nicht ins Sterben übergeht und dass aus einem autonomen Sterben kein von außen glücklich aussehendes Happy Dying wird. Aber ich bin zuversichtlich. Ich denke, dass wir uns flexible Regelungen aufrechterhalten können. Ich sehe Tendenzen, dass der Wert der Zeit immer mehr zunimmt, der Wert für Abschied und für Sinnfragen. Es ist sicher wichtig, dass wir einen Weg finden, gemeinsam in Beziehungen warten zu können und Gelassenheit und Schicksal an uns zu bringen. Es ist eh schon die vorletzte Folie. Und mit als letzten Satz würde ich sagen, wir haben unsere Herausforderungen in einem vernünftigen Maß erfüllt. Wie Christoph Müller-Busch in seinem Buch Abschied braucht Zeit so schön sagt, wenn wir die Symptomlast so gemindert haben, dass die Menschen an diese spirituellen und sozialen Bedürfnisse überhaupt denken können und diese überhaupt einmal beginnen können anzugehen. Und dann ist das Zuhause oder das geborgene Sterben dort, wo ich mein Sterben und alle Beteiligten mich am besten ertragen. Dankeschön.